Wir leben in einer Zeit des Krieges. Er passiert direkt neben uns. Deshalb sind Erklärungen heute so wichtig. Über den Mut unserer Soldaten, über die Entschlossenheit der polnischen Bürger, die jeden Tag zu dieser großen Verteidigungsanstrengung beitragen. Weil wir alle unser Heimatland lieben, werden wir bereit sein, es zu verteidigen, wenn es nötig ist.
Das zumindest hofft Donald Tusk, Polens Ministerpräsident. Aber laut einer aktuellen Umfrage würden sich nur etwa 15% der Polen im Kriegsfall freiwillig bei der Armee melden. Und das, obwohl die meisten die massive Aufrüstung ihres Landes richtig finden. Und 50% rechnen laut einer Umfrage mit einem russischen Angriff auf Polen. Eine heikle und widersprüchliche Gemengelage, mit der auch die Ukraine zu kämpfen hat. Man will keine Besatzer, man will aber auch nicht sein Leben dafür riskieren.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unser Reporter Dominik Kallus hat sich die Lage angeschaut. Er war bei der Armee, die in die PR-Offensive geht, mit Ferienlagern beim Militär und historischen Events. Er war auch bei jungen Polen und Polinnen, die ihren Patriotismus sehr unterschiedlich auslegen.
Ossuw, ein Dorf 18 Kilometer von Warschau entfernt, östlich der Weichsel. 1920 hat die polnische Armee hier die Soldaten Sowjetrusslands zurückgeschlagen und damit Polens Unabhängigkeit vorerst gesichert. Heute, an einem Sommertag im August, wird dieses Sieges gedacht. Eine Militärkapelle spielt patriotische Lieder, zwischen Pavillons stehen Panzer, selbstfahrende Mörser und Haubitzen zur Begutachtung bereit. Einige hundert Menschen sind gekommen, die meisten mit ihren Kindern. Die Kinder dürfen nicht nur Papierpanzer basteln und original Militär-Erbsensuppe probieren, sondern auch auf die Kriegsmaschinen klettern und sich die Funktionen erklären lassen.
Pass auf, halt dich fest. Schau mal, der Granatwerfer in der Mitte. Da kommen Granaten rein. Hier ist der Tank. Und hier kann man sich verstecken, wenn etwas passiert.
Dem vierjährigen Oleg gefällt es, erzählt sein Vater Mateusz.
Er mag alles, was mit dem Militär zu tun hat. Zu Hause schaut er gerade eine Serie über Panzer. Für kleine Kinder und vor allem für ihn als Jungen ist das total spannend.
Mitorganisator der Feierlichkeiten ist das Verteidigungsministerium. Denn natürlich soll die Veranstaltung auch Werbung für die heutige polnische Armee sein. Mit Infoständen, Plakaten und Broschüren werben in Ossuw Militärakademien um Nachwuchs. Gerade in diesen Zeiten sei das wichtig, erzählt Offizier Mateusz Wysek, der die Feier mitorganisiert hat.
Für mich als Soldat ist die Armee die Stärke einer jeden Nation. Und es ist wichtig, über die Armee zu sprechen, die Menschen zur Armee einzuladen, die bestmöglichen Kandidaten für den Militärdienst zu gewinnen. Jetzt, wo wir uns noch in Friedenszeiten befinden. Aber wie wir ja alle wissen, bereitet sich jede Armee auf den Krieg vor.
Noch in Friedenszeiten. Da hat Wysek etwas ausgesprochen, das man in Polen immer wieder hört. Dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Russland nach der Ukraine auch Polen angreift. Laut einer Umfrage glaubt fast die Hälfte aller Polen, dass das in den nächsten Jahren passieren kann. Dies ist der Grund, warum Polen seit Beginn des Krieges in der Ukraine massiv aufrüstet. In diesem Jahr will das Land 4% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Doppelt so viel wie die 2%, die die NATO verlangt und die viele NATO-Staaten, darunter Deutschland, nur mit Mühe oder gar nicht erreichen. Schon die Vorgängerregierung unter der PiS hatte in den USA und Südkorea über 1000 neue Panzer bestellt, außerdem Kampfflugzeuge, Haubitzen, Flugabwehrsysteme. 2 Tage vor dem Termin in Ossuw hat Polens Premierminister Donald Tusk bei einer Rede weitere Rekordausgaben für die Verteidigung angekündigt.
Wir werden viel Geld ausgeben, damit die polnische Armee verteidigungsfähig ist. Wir bauen das mit der Unterstützung aller Polen, denn jeder trägt jeden Monat zu dieser großen Anstrengung bei, auch finanziell. Wir bauen nicht nur eine der größten europäischen Armeen auf, sondern auch eine der modernsten Verteidigungsformationen der Welt. Ohne das werden wir keine Chance haben.
Die Polen finden diesen Kurs gut und wichtig, sagt der polnische Militäranalyst Antoni Walkowski.
Die Polen haben viel Vertrauen in das Militär.
Alle Parteien aus dem politischen Spektrum sind sich einig, dass es richtig ist, in die Armee zu investieren. Ein starkes Militär war das Ziel jeder polnischen Regierung und jedes polnischen Machthabers. Aus den Katastrophen, die uns im Laufe der Jahrhunderte heimgesucht haben, wurde immer der gleiche Schluss gezogen. Polen muss stark und unabhängig sein und muss sich dafür verteidigen können.
Polen wurde in seiner Geschichte immer wieder von seinen Feinden aus dem Osten und dem Westen angegriffen und erobert, hat 123 Jahre als Land nicht existiert. Deswegen ist das generelle Sicherheitsbedürfnis so hoch. Und auch der Krieg in der Ukraine ist in Polen nicht nur geografisch nahe, sagt Antoni Walkowski.
Mit den Traumata des 20. Jahrhunderts im Hinterkopf verfolgen wir, was im Osten passiert. Jeder polnische Bürger fühlt sich zurückerinnert, einfach weil jeder Schüler an jeder Schule in jedem Jahr lernt, was damals geschehen ist. Wenn du dann siehst, wie ein Nachbarland von einer aggressiven, imperialistischen Macht mit einem unberechenbaren Anführer überfallen wird, dann machst du dir natürlich Sorgen.
Eine Wehrpflicht gibt es in Polen seit 2009 nicht mehr. Auch wenn in Polen die große Mehrheit die Armee wichtig findet und sich die polnische Nationalerzählung auf den bewaffneten Widerstand in der Vergangenheit beruft, selbst Soldat werden und kämpfen, das wollen viele nicht. Einer von der Zeitung Rzeczpospolita beauftragten Umfrage zufolge würden sich im Falle eines russischen Angriffes nur ca. 15% freiwillig bei der Armee melden.
Es gibt die Sorge, dass jüngere Menschen eher an sich selbst denken und weniger bereit sind, sich zum Militärdienst zu melden, wenn es nötig sein sollte. Auch in meinem Freundeskreis würden sich die meisten wahrscheinlich vom Militär fernhalten und lieber einen alternativen Dienst suchen. Viele würden wahrscheinlich auch einfach den Schwanz einziehen und mit ihren Familien so weit wie möglich weglaufen.
Das habe ich auch von vielen Freunden und Bekannten gehört, dass sie lieber Polen verlassen würden, anstatt im Kampf ihr Leben zu riskieren. Aber wer würde das schon öffentlich in einem Radiobeitrag zugeben? Ich treffe den 27-jährigen Andrzej in seiner Warschauer Wohnung. Andrzej ist Friseur und Künstler. Eigentlich hat er Psychologie studiert, aber dann gemerkt, dass Haare schneiden seine Leidenschaft ist. Er hat blond gefärbte Haare und lackierte Fingernägel. Seine Wände sind mit Blumentapeten verziert. Andrzej bezeichnet sich als Pazifist, der niemals eine Waffe benutzen könnte.
Falls Polen angegriffen werden sollte, würde ich auf jeden Fall das Land verlassen. Ich würde einfach fahren. Ich könnte nicht anders. Einfach aus Angst.
Andrzej hat sich zu einem Interview bereit erklärt, weil er anderen, denen es genauso geht, sagen möchte, dass es okay ist, nicht zu kämpfen. Andrzej belastet, dass so viel vom Krieg geredet wird.
Ich will nicht dauernd von Informationen umgeben sein, die mit Krieg zu tun haben. Ich sage nicht, dass der Krieg keine reale Bedrohung ist, denn das ist er. Aber es ist für uns alle einfach ein immenser Stress. Ich sehe das auch bei meinen Freunden und Angehörigen. Man weiß nicht, ob man überhaupt noch in seine Zukunft investieren soll. Jeden Tag hört man von diesem Krieg und dass er vielleicht auch zu uns kommt. Und man lebt einfach die ganze Zeit in Angst.
Auch wenn er versucht, nicht daran zu denken, hat sich Andrzej sein Fluchtszenario schon überlegt. Er würde nach Belgien fahren, wo er Verwandte hat. Sein Vater würde in Polen bleiben und sich um den Großvater kümmern. Mitnehmen würde Andrzej seinen jüngsten Bruder, der 15 Jahre alt ist und als Autist Unterstützung braucht, erst recht im Krisenfall. Die größten Sorgen macht sich Andrzej um seinen mittleren, 22 Jahre alten Bruder.
Angenommen, es käme die Situation, dass aus jeder Familie eine Person zur Armee müsste. Dann wäre das mein mittlerer Bruder. Er ist 2 Meter groß, gut gebaut und uns ist allen klar, dass er kämpfen müsste. Er spricht jeden Tag über den Krieg, weil er weiß, dass ihn das direkt betreffen würde und er womöglich an die Front müsste. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, ihn zu verlieren. Er ist wie ein bester Freund für mich.
Obwohl er Pazifist ist, würde Andrzej niemanden verurteilen, der kämpfen will, um sein Land zu verteidigen.
Ich bewundere jeden, der den Mut und den Willen hat, an die Front zu gehen, weil ich weiß, dass ich die Kraft dazu nicht hätte, aber gleichzeitig kann ich es auch nicht verstehen.
Polens Regierung wirbt aktiv um neue Soldaten. Mit Videos, PR-Events und mit neuen Programmen, wie dem Sommerlager Wakacje z Wojskiem, auf Deutsch Ferien mit dem Militär. Das richtet sich vor allem an Schulabsolventen und Studenten, die in ihren Sommerferien viel freie Zeit haben. In 28 Tagen sollen sie eine militärische Grundausbildung erhalten und im Idealfall danach beim Militär bleiben. Der Militärstützpunkt in der Kleinstadt Siedlce ist einer von 70 Orten, an denen das Programm Ferien mit dem Militär angeboten wird. 27 junge Menschen, darunter 6 Frauen, marschieren in Uniform, Helm und Stiefel durch den Kasernenhof. Sie wirken noch ein wenig unbeholfen, der Gleichschritt funktioniert noch nicht richtig und nicht alle Kommandos sind verinnerlicht. In den 4 Wochen bekommen die Teilnehmer umgerechnet ca. 1.400 Euro. Deutlich mehr, als sie in normalen Ferienjobs verdienen können. Aber das ist nicht der Grund, warum sie hier sind, erzählt Teilnehmerin Alexandra, 22 Jahre alt.
Wir machen hier viele neue Erfahrungen, lernen den Drill. Alles ist sehr spannend. Das Programm lohnt sich, auch für uns Frauen. Wir lernen unsere Stärken kennen.
Während des Programms wird das Leben eines echten Soldaten gelebt. Da heißt es um 6 aufstehen, um 10 ins Bett. Dazwischen Sport, Taktik und Schießübungen, marschieren und gehorchen. Höhepunkt der 4 Wochen ist der militärische Eid auf die polnische Fahne. Danach haben die Teilnehmer die Wahl, weitere 11 Monate einen Grundwehrdienst zu absolvieren. Die meisten würden sich dafür entscheiden, erzählt die Pressesprecherin, die mich durch das Gelände begleitet. Auf die Frage, warum sie zum Militär wollen, bekomme ich sehr oft dieselbe Antwort.
Ich bin ein Patriot. Ich habe immer davon geträumt, meinem Land zu dienen. Ich will dem polnischen Staat dienen. Ich will dem Vaterland dienen. Ich möchte meine Heimat schützen.
Ist Ihnen bewusst, dass Sie dabei sterben können? Denken Sie darüber nach, ob der Krieg kommt? Diese Fragen sind hier nicht erlaubt. Und wer Angst hat zu kämpfen, der würde das vor seinen Kameraden nicht zugeben. Und wäre vor allem nicht hier. Aber auch Andrzej, der Pazifist, sieht sich als Patriot. Für ihn ist die Liebe zu seinem Land nicht damit verknüpft, es auch mit der Waffe zu verteidigen.
Ich liebe Polen. Ich möchte ein Teil dieses Landes sein. Ich liebe meine Leute, die Polen. Und ich würde mich ja nicht einfach verstecken. Es geht darum, so zu helfen, wie man es persönlich kann. Ich würde aus dem Ausland Geld überweisen und meinen Bruder unterstützen, damit er eine gute Ausrüstung bekommt. Wer nicht selbst kämpft, sollte deswegen nicht automatisch kritisiert werden, weil sich Patriotismus meiner Meinung nach nicht über Gewalt definiert.
Bei der Rede zum Tag des Militärs appellierte Premierminister Donald Tusk auch an die Moral der polnischen Bürger.
Wir leben in einer Zeit des Krieges. Er passiert direkt neben uns. Deshalb sind Erklärungen heute so wichtig. Über die Opferbereitschaft, über den Mut unserer Soldaten, über die Entschlossenheit der polnischen Bürger, die jeden Tag zu dieser großen Verteidigungsanstrengung beitragen. Weil wir alle unser Heimatland lieben, werden wir bereit sein, es zu verteidigen, wenn es nötig ist.
Das denkt auch Wysek, der Offizier, der die Feier in Ossuw organisiert hat.
Angesichts dessen, was meine Nation in der Vergangenheit geleistet hat, vertraue ich darauf, dass wir alle aufstehen und zur Stelle sein werden, wenn es nötig ist.
Eine Sache ist dabei aber wichtig. Aufrüstung heißt für ein Land wie Polen nicht, von einem Krieg auszugehen und sich auf ihn vorzubereiten, sondern es heißt abschrecken, damit es nicht so weit kommt. Und diese Hoffnung haben wohl alle in Polen. Junge Soldatinnen wie Alexandra und Pazifisten wie Andrzej, dass all die Waffen, die Polen für Milliarden anschafft, nie zum Einsatz kommen müssen.
Abschrecken, um einen Krieg zu verhindern. Aber was ist, wenn sich der Gegner nicht abschrecken lässt? Fakt ist, noch nie wurde weltweit so viel Geld fürs Militär ausgegeben. Das hat das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem diesjährigen Bericht über staatliche Rüstungsausgaben festgestellt. Polen ist da ganz vorne mit einem enormen Ausgabenzuwachs. Plus 75% ist das Militärbudget 2023 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen auf 31,6 Milliarden Dollar. Polen und Ukrainer wollen auf keinen Fall, dass Russland ihr Land besetzt. Aber ihr Leben riskieren und es eventuell verlieren, wollen viele von ihnen dafür auch nicht. Über diesen Widerspruch möchte ich sprechen mit Jan Kuspa. Er ist Historiker und Osteuropa-Experte an der Uni Mainz mit besonderem Fokus unter anderem auf Russland und Polen. Hallo, Herr Kuspa.
Hallo.
Herr Kuspa, Polens Nationalerzählung beruht auf bewaffnetem Widerstand und dem Kampf fürs Vaterland. Diese Nationalerzählung wird, soweit ich weiß, von allen Polen geteilt. Nun sieht sich das Land als Frontstadt einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Aber nur ca. 15% wollen freiwillig zur Armee. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären?
In der Tat ist das ein gewisser Widerspruch. Einerseits haben wir diese lange, weit zurückreichende Erzählung von erfolgreichen Aufständen, die man geleistet hat, gerade gegen Russland. Und andererseits gibt es in Anbetracht der existenziellen Bedrohung, die man jetzt sieht, tatsächlich eine gewisse Reserve, sich zur Armee zu melden. Die polnische Armee ist eine Berufsarmee, eine Freiwilligenarmee, es gibt keine Wehrpflicht mehr. Und insofern sehen sich viele junge Polen und auch Polinnen, die ja auch an der Waffe Dienst leisten können, nicht in der Lage dazu oder wollen es nicht, zu dienen. Das ist aber bei allen Berufsarmeen, die wir in Europa haben, derzeit so. Das ist bei der Bundeswehr nicht anders. Es gibt, selbst wenn man fragt, ob es eine Bedrohung gibt, den Wunsch, nicht aktiv dienen zu müssen. Wehrpflicht ist unpopulär in Polen, in Deutschland und das
auch
ist
in der Ukraine.
Auch in der Ukraine gibt es gewisse Reserven. Man hat sich eingerichtet in einem Leben, in dem man darauf achtet, dass das private Umfeld intakt ist, dass die Wirtschaft floriert, dass es einem persönlich und seiner Familie gut geht. Und das ist ja auch verständlich. Diese großen Nationalerzählungen, die wir in Polen und in der Ukraine haben, über die unterdrückte Nation, die verteidigt werden muss, sind Erzählungen, die man aufsaugt schon in der Schule. Und das wird dann fortgesetzt durch einen öffentlichen Diskurs. Das hat aber mit dem individuellen Handeln nur begrenzt zu tun.
Sie haben das jetzt gerade erwähnt, dieser Individualismus, wenn ich das mal so nennen kann, der in der jetzigen Zeit, in der heutigen Zeit, in diesem Jahrhundert halt immer mehr und immer populärer wurde, wo man sich um sich selbst und seine kleine Kernfamilie kümmern möchte und will. Ist das sozusagen der Grund dafür, dass junge Leute, die Generation, die jetzt da sind und leben, dass sie das nicht wollen?
Die Generation, die jetzt da ist und lebt, insbesondere in Polen, ist ja unter ganz anderen Umständen aufgewachsen als die Generation der Eltern, die in der Volksrepublik Polen aufgewachsen sind, die die Sowjetunion gleichgesetzt mit Russland als Bedrohung erlebt haben, sondern diese Generation hat ja schon Jahre der Freiheit, wenn man so will, durchlaufen, kennt Bewegungsfreiheit, kennt das Reisen, kennt Individualismus, kennt die Verwirklichung eigener Lebensentwürfe für sich und seine Familie. Und das wirkt natürlich auch auf die Einstellung zum Dienen an der Armee. Hierbei muss man aber sagen, dass im Unterschied zwischen Polen und der Ukraine diese Bedrohung für Polen noch relativ abstrakt ist. Das, was wir an Bedrohung von Polen im politischen Narrativ erleben, also beispielsweise Migration über die Grenze von Belarus nach Polen, das ist etwas, was von nicht allen als Bedrohung empfunden wird. Und der russische Angriff, der offene russische Angriff auf Polen ist ja noch nicht da. Wenn der käme, dann würde das sicher noch einmal anders aussehen mit dem Verteidigungswillen der Polinnen und Polen gegen Russland.
Sie sind ja auch Historiker. Gab es früher, und da spreche ich von den letzten Jahrhunderten, sagen wir mal, solche individuellen Impulse auch? Oder waren Einstellungen wie Opferbereitschaft, Heldentum und Landesverteidigung irgendwie selbstverständlicher und eher Mainstream?
Opferbereitschaft, Landesverteidigung, das waren Narrative in Polen, vor allem des Adels, der adeligen Eliten. Und das war natürlich immer nur eine kleine Gruppe, die diese Aufstände initiiert hat und sich gegen die Aufstände gegen Russland vorangetrieben hat. Die Masse der Bevölkerung, Bäuerinnen und Bäuern, Stadtbevölkerung, haben sich situativ, wenn sie die Bedrohung ganz existenziell spürten, sich diesem Narrativ angeschlossen und sind gegen Russland mit Waffen oder auch unbewaffnet gezogen. Aber die Nationalerzählung ist geprägt durch Eliten, durch wenige eigentlich, und damit auch immer nicht unbedingt eine Sache des ganzen Volkes gewesen.
Ich komme nochmal auf Russland zu sprechen. Wladimir Putin hat ja auch Probleme bei der Rekrutierung neuer Soldaten, auch wenn er als Diktator anders Zwang ausüben kann, als das demokratische Regierungen tun können. Ist das dennoch ein Zeichen dafür, dass es auch dort Individualismus gibt oder individuelle Bestrebungen? Oder ist der sogenannte Homo Sovieticus kein Individualist? Wladimir Putin etwa spricht ja gern von dem Element des Kollektivismus in den Herzen der Russen.
Ja, diese Idee, dass die Russen nur im Kollektiv sich wohlfühlen, in der Gemeinschaftlichkeit, der russische Terminus dafür ist Sabornost, ist einer, der alt ist, aus dem 19. Jahrhundert spätestens kommt und von Putin reaktualisiert worden ist. Aber dahinter versteckt sich zumindest bei den städtischen urbanen Eliten doch unterdessen ein sehr starker Individualismus. Und Putin kann zwar Zwang ausüben bei der Rekrutierung von Soldaten, aber ganz bewusst verschont er die großen Metropolen Moskau und St. Petersburg bei der Rekrutierung von Soldaten ganz weitgehend, weil er weiß, dass er dort auf Widerstand treffen würde bei der Rekrutierung. Nicht umsonst geht er durch die Gefängnisse, durch entlegene Regionen Russlands und versucht dort, Soldaten für diesen unseligen Krieg zu werben.
Ich wage doch mal eine letzte Frage, Herr Kuspa, in die Kristallkugel. Wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, was bedeutet das eigentlich für zukünftige Kriege? Nicht nur diesen Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, sondern auch für die, die danach vielleicht kommen, wenn man das überhaupt so pauschal fragen kann.
Da wird man sich sicher immer auseinandersetzen müssen mit dieser Spannung der Bedrohung und des Überfallenseins und dem Umstand, dass die Menschen nicht in den Krieg ziehen wollen. Aber die Kriege des 21. Jahrhunderts werden ja nicht mehr ganz so geführt wie die Kriege des 19. und des 20. Jahrhunderts. Es gibt viele Elemente des Krieges, Cyber-Elemente, Desinformationskampagnen, das Lahmlegen von kritischen Infrastrukturen, ohne dass man dafür relativ viel Personal braucht, die Kriege des 21. Jahrhunderts dominieren werden. Wir werden also auch, wenn die Bereitschaft sinkt, Kriege zu führen mit Menschen, weiter Kriege erleben, die schrecklich sein werden.
Soweit der Historiker und Osteuropa-Experte Jan Kuspa über Individualismus in Zeiten des Krieges und wie die zukünftigen Kriege aussehen werden. Danke für das Gespräch, Herr Kuspa.
Sehr gerne.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es nach Äthiopien. Dorthin fliehen Millionen von Menschen aus anderen afrikanischen Staaten. Doch große Teile Äthiopiens selbst sind gefährlich. Und die, die den Geflüchteten helfen, werden zur Zielscheibe von Gewalt und Kriminalität. Ein Land in Auflösung. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.